Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Brakel, ein neuer Tiefpunkt seien die Angriffe Erdogans auf Macron, sagt Deutschlands Außenminister Heiko Maas. Stimmen Sie zu?
Ach, wir haben in den letzten Jahren schon so viele Tiefpunkte erlebt und der Tiefpunkt suggeriert ja auch immer, dass es nicht tiefer geht. Also ich glaube, wir waren schon an tieferen Punkten und es kann auch durchaus noch tiefer werden. Von daher wäre ich mit Absolutismen ein bisschen vorsichtig. Mhm.
Warum macht Erdogan das?
Gibt es ganz verschiedene Gründe. Also das Klassische, was natürlich immer allen einfällt, zu sagen, man lenkt von innenpolitischen Problemen ab, die Umfragen für ihn und seine Partei sehen aktuell nicht so gut aus. Wirtschaftspolitisch ist auch einiges im Wanken, unter anderem der Wechselkurs ist jetzt in den letzten Tagen nochmal tief runtergegangen. Grundsätzlich ist es natürlich auch seine Politik einfach, sich als starker Mann zu positionieren. Sowohl innenpolitisch kommt das gut an, als auch diese Idee, die er ja auch hat, als Verteidiger des Islams aufzutreten. Das ist eine Linie, die er schon länger verfolgt. Und dann natürlich auch die vielen außenpolitischen Probleme, die er mit den Franzosen hat, sei es Libyen, sei es der Gasstreit im Mittelmeer oder eben auch Nagorno-Karabach, wo Frankreich und die Türkei auf unterschiedlichen Seiten stehen.
Mhm. Mit anderen Worten, vom Westen hat sich Erdogan endgültig verabschiedet?
Nein, wenn man die Türken fragt, die würden nie davon reden, dass es einen endgültigen Abschied gibt. Ich glaube, man muss auch das, was jetzt gerade läuft, diese Politik der Eskalation, das ist Erdogans Politikstil, das macht er auch im Inneren. Also er emotionalisiert das Ganze, moralisiert diese Debatte und lenkt das auch dann vom eigentlichen Kern weg. Also die Frage zum Beispiel, wie kann es sein, dass was ist die Debatte zum Beispiel zur inneren Verfasstheit zumindest des sunnitischen Islams, die vielleicht geführt werden sollte, auch vielleicht eher von Muslimen und Muslima selber anstatt vom französischen Präsidenten. Das ist der eine Teil, aber ich glaube, die Türken, wenn man sie fragt, haben natürlich trotzdem ein großes Interesse immer noch an einem Kontakt mit den Europäern. Nur aus Erdogans Sicht soll der anders definiert werden. Es soll halt eben ein Kontakt auf Augenhöhe sein und es soll ein Kontakt sein, immer wenn es den Türken nützt. Was man nicht möchte, ist eingebunden sein in feste Allianzen und sich, das ist zumindest seine Sicht, und damit gehen natürlich viele Nationalisten hier einher, sich den Europäern einfach so unterwerfen zu müssen.
Mhm. Ein Kontakt auf Augenhöhe fordert die Türkei. Heißt es im Umkehrschluss, dass auch die EU Fehler gemacht hat, dass es auch jetzt wieder unklug war, von Macron sich so zu äußern, wie er sich geäußert hat?
Also bei beiden Leuten spielt, also bei beiden, Macron und Erdogan, spielen natürlich innenpolitische Erwägungen mit. Nach diesem schrecklichen Verbrechen in Frankreich habe ich den Eindruck, das, was ich vom Präsident Macron gehört habe, ist jetzt nicht prinzipiell etwas, was ich als verwerflich oder als völlig unsensibel ansehe. Aber das, was natürlich jetzt im Nachgang kommt, also es gibt jetzt gerade dieses neue Titelblatt von Charlie Hebdo, natürlich kann man das alles machen und natürlich ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber es ist halt eben, die Frage ist das, wofür die Meinungsfreiheit da ist? Ich finde, das kann man schon in Frage stellen. Das ist so ein bisschen präpubertäres Gelalle von beiden Seiten. Natürlich hat es Fehler gegeben. Nicht unbedingt sind diese Fehler immer der Auslöser für das, was jetzt Erdogan reitet. Das hat sehr viel mit dem Wunsch zu tun, seine eigene schwindende Macht im Inneren zu sichern. Und dafür ist die Eskalation halt hilfreich. Aber ganz klar, also die große Frage finde ich schon in Frankreich, muss sein, ist das Hauptproblem jetzt, dass der Präsident darüber diskutieren soll, wie sich der Islam neu verfasst? Oder ist nicht vielleicht auch eine große Debatte, die angesagt wäre, wie kann es kommen, dass eben junge Menschen muslimischen Glaubens, sich, die in Frankreich zum Teil geboren sind, sich von diesen radikalen Ideen so angesprochen fühlen? Was
werden,
ist da schiefgelaufen?
Werden diese Debatten nicht geführt in der Türkei? Grundsätzlich gar nicht?
In der Türkei werden theologische Debatten sehr, sehr wenig geführt. Das hat damit zu tun, dass der sunnitische Islam, der ja hier sehr dominant ist, nämlich weil er vom Staat unterstützt wird, also Präsident Erdogan spricht ja von Religionsfreiheit und ja, in der Türkei ist es wesentlich freier als in vielen anderen Ländern der Region. Aber trotzdem ist natürlich ganz klar vom Staat vorgegeben, im Prinzip in welchen Grenzen sich ungefähr dieser Islam bewegen soll. Und es ist natürlich auch eine klare Instrumentalisierung dieser organisierten Religion für den Machterhalt des Präsidenten. Und das macht eben auch kritische Debatten sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel der oberste Religionsgelehrte einfach ein Erfüllungsgehilfe des Präsidenten ist. Er ist ein Minister.
Nun flammt der Protest von der Türkei aus über in die große, weite islamische Welt. Will Erdogan jetzt sowas werden wie der Anführer eines politischen Islams weltweit?
Das will er schon sehr lange. Also er hat diese Vision, und die Türken auch verbreiten. Früher haben sie das sehr stark in der arabischen Welt gemacht. Da hat das nur so bedingt Anklang gefunden. Aber in anderen Ländern wie zum Beispiel Pakistan, so habe ich immer den Eindruck, wenn man sich soziale Medien anschaut, da verfängt das durchaus. Das ist diese Idee, die außenpolitisch mit der Vision der Türken hier zusammengeht. Und zwar zu sagen, wir sehen im Prinzip die alte Machtordnung, wo die großen Mächte wie die Amerikaner eben walten und schalten, wo die EU vielleicht auch wichtig ist, die bricht langsam zusammen und da entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das ist doch jetzt die Gelegenheit, dass so im Prinzip die ganzen Geknechteten, also in Anführungszeichen die Länder der dritten Welt im Prinzip nach vorne stoßen können. Und wer sollte der Fürsprecher dieser Länder sein? Das ist im Prinzip die Türkei, die sich so als Mittler befindet, die auch selber genug Stärke hat. Und natürlich ist da natürlich eine unglaubliche Selbstüberschätzung sowohl der militärischen und wirtschaftlichen Macht der Türkei, aber natürlich auch eine unglaubliche Selbstüberschätzung des Präsidenten.
Kommen wir mal zum Präsidenten wieder zurück und seiner, Sie haben es gerade gesagt, schwindenden Macht im Inneren. Wie äußert sich die denn?
Also das ist aber ein interessantes Phänomen, was es schon seit sehr vielen Jahren gibt. Ich glaube, man kann spätestens seit den Gezi-Protesten davon sprechen, dass dieses ganze System, was Erdogan, was die Menschen um ihn herum, die AKP aufgebaut haben, dass das langsam begann, so von den Rändern zu zerfallen. Aber wie lange dieser Zerfallsprozess dauern wird, das ist natürlich sehr fraglich. Also die AKP, Erdogan selber, ist ja ins Amt gespült worden mit einer sehr großen Welle populärer Unterstützung. Und wie sich das halt immer so ist, politische Legitimität verbraucht sich halt mit den Jahren, und natürlich viele Dinge, die Erdogan populär gemacht haben, allen voran die Wirtschaft, die halt seit mehreren Jahren, spätestens seit 2016 in der Krise steckt und jetzt unter Corona noch viel stärker in die Krise geraten ist. Und die Regierung wenig Antworten darauf hat, das führt halt eben dazu, dass die Zerfallserscheinungen zunehmen. Man sieht, dass die AKP weniger Stimmen einfährt. Man sieht auch, dass der Präsident in Umfragen nach unten gegangen ist. Das bedeutet nicht zwingend, dass die jetzt gleich morgen von der Macht gefegt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es, zumindest wenn es demokratisch oder halbwegs demokratisch zugeht, eine Alternative geben könnte, das haben wir, glaube ich, spätestens letztes Jahr bei den Kommunalwahlen gesehen, wo die Opposition alle drei wichtigen Großstädte erobert hat.
Herr Brakel, eine Frage habe ich noch. Was ist eigentlich übrig noch von der kemalistischen, laizistischen Türkei?
Das ist auch eine sehr komplexe, oder das ist eine sehr komplexe Antwort. Aber
okay, so viel Zeit haben wir gar nicht für eine komplexe Antwort. Versuchen Sie es
ganz kurz. Ja. Also da ist schon noch ganz viel übrig. Und ich glaube, auch Erdogan hat gemerkt, das hat er spätestens mit dem Putsch gemerkt, wenn Sie sich den politischen Narrativ ansehen, dass es ihm nicht möglich ist, dieses Erbe Atatürks einfach vom Tisch zu wischen, weil das so zentral hier auch durch den Schulunterricht und anderes in den Köpfen der Leute ist. Was er jetzt versucht, ist daran anzuknüpfen. Also er versucht, sich als Erben Atatürks darzustellen. Und ich glaube, das wird er auch weiter versuchen.
Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brakel, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.